Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Angst vor einer weltweiten Rezession, die steigt, und zwar inzwischen vor allem wegen China. Nach Dutzenden Corona-Fällen in Chinas Hauptstadt Peking, da wächst die Furcht vor einem Lockdown, genau wie in der Wirtschaftsmetropole Shanghai. Und in China fällt der Regierung offenbar keine Alternative zu ihrer Null-Covid-Strategie ein. Shanghai bleibt abgeriegelt, die Häfen dicht und die Schiffsstaus, die werden immer länger. Das Scheitern dieser Strategie wird immer offensichtlicher und trotzdem ändert die chinesische Führung nichts daran. Welche Folgen hat das? Mein Thema jetzt im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Sinologen Sebastian Heilmann. Er ist Professor an der Uni Trier und Gründungsdirektor des Mercator Institute for China Studies. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
Seit Beginn der Pandemie setzt Chinas Führung strikt auf die Null-Covid-Strategie. Ist sie damit gescheitert?
Ich denke schon, dass wir das jetzt sagen müssen. China ist sehr souverän umgegangen mit den ersten Varianten dieses Virus. Aber Omikron scheint sich wirklich auch durch die härtesten Lockdowns nicht aufhalten zu lassen. Insofern zeichnet sich es ab, dass China auch in irgendeiner Form mit Omikron leben werden muss. Und die Regierung hat bis jetzt keine wirkliche Strategie dazu.
Aber wie sehr wurde diese Strategie als besondere Weisheit der chinesischen Regierung inszeniert?
Das war eine ganz zentrale Erzählung. Die wichtigste Story der kommunistischen Partei war, wir haben das in China im Griff, wir haben diese Corona-Pandemie im Griff. Die anderen können es alle nicht und das zeigt die Überlegenheit dieses chinesischen politischen Systems. Das war die große Story, die jetzt jahrelang, seit 2 Jahren tatsächlich immer wieder verbreitet worden ist. Und diese Erzählung, die bricht momentan wirklich zusammen und das ist schon eine schwere Krise für die kommunistische Partei, keine Frage.
Seit Monaten werden ganze Millionenstädte in den Lockdown geschickt. Shanghai, die wichtigste Wirtschaftsmetropole Chinas, die ist jetzt seit mehr als 4 Wochen abgeriegelt. Wir haben gestern unsere Korrespondentin gehört, die das sehr eindrücklich geschildert hat, den Wahnsinn, den man da erlebt. Welche wirtschaftlichen Folgen hat das für China und auch für die Weltwirtschaft?
Naja, Shanghai ist ein Knotenpunkt für alle möglichen Lieferketten, auch für die Dienstleistungen aus China heraus. Das heißt, dass ja nicht nur Shanghai jetzt unter Lockdown ist, sondern wir haben von den 100 größten Städten in China sind 80 etwa von mehr oder weniger starken Lockdown-Maßnahmen betroffen gegenwärtig. Shanghai ist da der sichtbarste Fall. Das heißt, dass alle Lieferketten, die aus China rauskommen, momentan wirklich gefährdet sind, beziehungsweise eingeschränkt sind, gestoppt sind. Und das ist für die Weltwirtschaft nicht kompensierbar, weil China eine zentrale Rolle hat in dieser weltweiten Verflechtung. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass mit zeitlicher Verzögerung die Weltwirtschaft wieder völlig durcheinander kommt, in einer Weise, wie wir es wirklich seit Anfang der Corona-Pandemie nicht mehr hatten.
Die Folgen also wirklich drastisch. Traut sich niemand mehr, Parteichef Xi, zu sagen, deine Strategie ist falsch oder warum bleibt China dabei?
Ja, wir haben die klassische Situation eines Alleinherrschers, ja, eines unkontrollierten und alternden Alleinherrschers. Der kann also auch alle möglichen Fehlentscheidungen treffen, ohne dass jemand ihm da in die Arme fallen kann. Das ist wirklich eine Situation, wo in der chinesischen Führung niemand mehr offen reden kann, keine offene Kritik äußern kann. Das kann zu verheerenden Fehlentwicklungen führen. Wir haben also da wirklich in China jetzt auch ein politisches Dilemma. Dieser Autokrat an der Spitze, der ist eine Gefahr für das Land. Der hat im Grunde die Macht, dieses ganze Land an die Wand zu fahren.
Aber in der chinesischen Kultur ist ja die Regel der Gesichtswahrung ganz tief verwurzelt. Was bedeutet die gerade in dieser Krise?
Ja, dieses Gesicht in der chinesischen Kultur ist ein sehr schillerndes Konzept. Das ist zunächst mal soziales Ansehen, soziale Würde. Sozusagen im politischen Bereich geht es natürlich um Glaubwürdigkeit, um Autorität. Und das ist das, worum es jetzt geht. Letztlich hat ja Xi Jinping und die ganze Parteipropaganda haben so ein Image inszeniert, dass Xi Jinping unfehlbar ist und dieses Land in die Zukunft führt. Da geht es also jetzt wirklich um die Glaubwürdigkeit insgesamt, die Autorität dieses wichtigsten Mannes. Und das ist schon eine schwere Erschütterung. Im Grunde verliert er jetzt dann also Gesicht und diese Glaubwürdigkeit. Und das ist schon für das gesamte Führungssystem Chinas eine wirklich tiefe Erschütterung.
Das heißt, diese Regeln der strikten Gesichtswahrung machen den Umgang mit eigenen Fehlern besonders kompliziert und das Umschwenken besonders schwierig?
Also chinesische Herrscher müssen eigentlich ein unfehlbares Image immer um sich herum aufbauen. Und das fällt jetzt in sich zusammen. Insofern ist das tatsächlich eine besonders gefährliche Phase, keine Frage.
Welche Möglichkeiten bleiben China und der chinesischen Führung jetzt noch?
Ja, die haben schon noch einige Möglichkeiten. Die haben bisher eine sehr strikte, einseitige Politik betrieben. Jetzt müssen sie halt im Grunde umschwenken, darauf erstens mit Omikron in irgendeiner Form zu leben und auf der anderen Seite natürlich die Impfkampagnen zu verstärken, auch eventuell mit ausländischen Impfstoffen. Das hat man bisher abgelehnt, aber da ist sozusagen schon noch was da. Sie haben noch Instrumente, auf die sie zurückgreifen können. Und wir können nur in unser aller Interesse hoffen, dass die chinesische Führung diesen Schwenk auch vollzieht.
In den normalen Medien erfahren ja die Chinesen und Chinesinnen nichts von der schwierigen Situation ihres Landes. Das Facebook der Chinesen heißt WeChat und da können die Menschen immer wieder einiges über die schlimmen Zustände in Shanghai zum Beispiel erfahren. Wie gefährlich ist das? Sind diese Mitteilungen für die chinesische Regierung?
Naja, das untergräbt zurzeit wirklich die offizielle Propaganda. Es ist ein Gegenmittel im Grunde gegen das, was in den offiziellen Medien kommt. Das ist schon sehr wichtig, weil letztlich, selbst wenn es gelöscht wird, was auch der Fall ist in China, das ist eine sehr harte Medienzensur, auch in sozialen Medien, am Ende bleibt dieser Zweifel natürlich und die Verzweiflung der Menschen bleibt dann wirklich ja im wirklich vor Augen stehen. Und das ist wichtig. Zurzeit sehen wir wirklich einen Vertrauensverlust in dieses politische System. Und ich glaube, das ist gesund, denn wir hatten eine Entwicklung, die einfach fast in eine totalitäre Richtung lief. Und wir werden jetzt sehen, dass tatsächlich diese Autorität auch der Kommunistischen Partei in Zweifel gezogen wird von allen möglichen Leuten, die bisher sich weggeduckt haben und sehr angepasst waren.
Im Herbst will sich Regierungschef Xi ja auf dem Kommunistischen Parteitag seine Amtszeit erneut verlängern lassen. Könnte die Pandemie diesen Plan zunichte machen?
Das ist natürlich alles schon eingefädelt. Diese Parteitage werden von langer Hand jahrelang vorbereitet. Da geht es ja vor allem um Personalentscheidungen auch und die laufen 3 Jahre vorher an. Also da ist vieles schon völlig auf der Spur. Das würde ich sagen, dieser Parteitag wird nur noch dann wirklich dem Xi Jinping seine Macht verhageln, wenn wirklich ein krasser wirtschaftlicher oder auch geopolitischer Absturz jetzt kommt in nächster Zeit, also mit offenen Konflikten und offenen, nicht mehr leugbaren Fehlentwicklungen. Letztlich rechne ich damit eigentlich in diesem Jahr noch nicht, aber es ist klar, dass mittelfristig dieser starke Mann in China durch diese neuen Entwicklungen, durch diese sehr schlimmen Entwicklungen in China eindeutig in seiner Autorität geschwächt worden ist.
Über den Verlust der staatlichen Glaubwürdigkeit in China durch das Scheitern der Null-Covid-Strategie habe ich mit Professor Sebastian Heilmann gesprochen. Der Politikwissenschaftler und Sinologe ist Gründungsdirektor des Mercator Institute for China Studies. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.